Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Freue ich mich doch, dass so viele in meinem Vortrag erschienen sind. Mein Name ist René Kaspari, wie schon angekündigt wurde. Ich arbeite bei der Islink GmbH hier in Chemnitz. Die Islink GmbH ist ein Internet-Service-Provider, der sich insbesondere auf spezielle Lösungen und Internetzugänge spezialisiert hat. Ich möchte heute ein wenig über Voice-over-IP erzählen. Allerdings ist der Vortrag im Programm mit so einem kleinen schicken Stern versehen worden. Das heißt, das ist ein Einsteigervortrag, weswegen ich nicht zu sehr ins Detail gehen möchte, sondern mehr Voice-over-IP im Komplexen vorstellen möchte. Kurz zu meiner Gliederung des Vortrages. Ich möchte zuerst ein wenig auf die Begriffe, die in dem Zusammenhang fallen werden, eingehen, damit wir zumindest in dieser Hinsicht einen ähnlichen Wissensstand haben. Anschließend gehe ich ein wenig auf Sprache und Internet allgemein ein. Wieso überträgt man Sprache über Internetprotokolle, wo das doch bis jetzt so wunderbar geklappt hat. Danach gehe ich auf die Prinzipien der Technik ein. Das ist ein recht weites Feld. Dort werde ich ein wenig über Szenarien, über Protokolle, über Formate und sowas erzählen. Danach gehe ich auf den ganzen Bereich zum Thema Enum ein. Wem Enum noch nichts sagt, letztendlich ist das ein Verfahren, um die Rufnummer, die bis jetzt im alten Telefonsystemen verwendet werden, letztendlich auf Voice-over-IP bzw. auf die Internetstruktur allgemein abzubilden. Danach möchte ich noch kurz einen Ausblick auf ein paar Geräte geben, die es momentan schon gibt. Software, falls die Geräte für die ersten Spielereien zu teuer sind. Software, die sich insbesondere natürlich unter Linux mit Voice-over-IP beschäftigen, sowohl im Client- als auch im Serverbereich. Irgendwie muss das Ganze natürlich auch gehandelt werden. Und abschließend in meinem Vortrag möchte ich versuchen, einen Ausblick zu geben, wohin sich Voice-over-IP entwickeln wird, was vielleicht für Probleme auftauchen werden, um die sich möglichst bald gekümmert werden sollte. Zu den Begriffen. Voice-over-IP ist natürlich ein Schlagwort geworden. Ich verstehe darunter und möchte auch meinen Vortrag einzig allein darunter sehen, dass wir hier von der Übertragung von Stimmdaten bzw. von Sprachdaten über das Internetprotokoll, über IP-Netze verstehen. Ein paar Begriffe, die sich insbesondere in diesem Zusammenhang noch ergeben werden. POTS stehen für das alte Telefonsystem, im Allgemeinen, Leitung, Zugang und so weiter. PSTN ist im Prinzip ein Teilbereich des alten Telefonsystems und umfasst auch den ganzen Bereich Schaltzentralen, Vermittlungszentralen, dass die Rufnummer auch dort ankommt, wo sie ankommen soll. PBX als Private Branch Exchange fasst im Wesentlichen die Geräte zusammen, die für die Vermittlung von Telefonaten im Bereich der TK-Anlagen eingesetzt werden. Hierunter fallen dann natürlich auch Anrufbeantworter, Vermittlungen in Firmenzentralen, dass die Durchwahl dann auch beim jeweiligen Nutzer ankommt. Und nicht zuletzt habe ich an dieser Stelle einfach mal schon das Protokoll SIP, SIP, mit aufgeführt. Es gibt jede Menge Protokolle, die sich mit Voice-over-IP beschäftigen. Ich denke jedoch, dass, und so sieht es auch momentan am Markt aus, dass SIP sich hier zum de facto Standard durchsetzen wird. Was genau in SIP geschieht, da komme ich dann nachher noch drauf. Zum zweiten Punkt. Sprache über IP. Bisher hatten wir leitungsvermittelte Gespräche, das heißt, ich hatte im logischen Sinne von einem Nutzer zum anderen Nutzer eine Leitung, über die kein anderer in dem Moment, wenn diese belegt war, telefonieren konnte. Das heißt, dass die Betreiber dieser Leitung natürlich viele Leitungen für die Nutzer bereithalten mussten. Das bedeutete hohe Kosten für den Betreiber, die er an den Verbraucher weitergegeben hat. Die Vermittlungs- und Übertragungstechnik ist hierbei recht kostenintensiv. Und aus der Vergangenheit, weil sich früher natürlich die Post um alles gekümmert hatte als staatlicher Anbieter, ist auch mit abzusehen, dass momentan und bisher und vielleicht auch in Zukunft lediglich lizenzierte Anbieter Sprache als Dienst in diesem Sinne anbieten dürfen. Es gibt natürlich auch noch ein paar Vorteile, auf die komme ich dann nachher noch, die sich insbesondere als Nachteil dann für Voice over IP ergeben. Feste Abrechnungsschemata, jeder kennt die Geschichte mit dem Gebührenimpuls, und feste Zuständigkeiten, das heißt, welche Firma ist bis wohin auf dem Leitungsweg zuständig, ab wann darf der Nutzer ran und so weiter. So, wie sieht das Ganze jetzt bei Voice over IP aus? IP, Internetprotokoll, setzt natürlich schon mal Pakete voraus. Somit werden die Gespräche letztendlich paketvermittelt. Das heißt, ich habe eine physische Leitung, auf die ich auch logisch mehrere paketvermittelte Gespräche gleichzeitig abbilden kann. Durch die bessere Auslastung verringern sich die Kosten auf Betreiberseite und letztendlich, wie wir vorhin schon gesehen haben, auch die Kosten für den Nutzer. Ich kann, wenn ich neue Büros verkabeln will oder auf Verkabelung von alten Büros eingehen möchte, kann ich mir die zweite Leitung, die für Telefonate benutzt wurde, sparen. Ich brauche nur noch eine Leitung, über diese wird dann schließlich IP übertragen. Gespräche werden ja dann auch in IP verpackt. Die Vermittlungstechnik, die bei den alten Telefonsystemen, was heißt bei den alten Telefonsystemen, bei dem momentanen Telefonstandard eingesetzt wird, kann hier relativ kostengünstig in Software realisiert werden. Auf Software gehe ich dann nachher noch ein. Und dadurch, dass die Software im Großen und Ganzen eine offene Struktur hat, kann ich dadurch einen Mehrwert erzielen. Ich kann eine Datenbank anschließen, um Nutzer zu authentifizieren. Ich kann einen Radioserver anschließen, um die Gespräche entsprechend abzurechnen und. Der Kreativität sind an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt. Es ergeben sich natürlich auch ein paar Probleme für Voice over IP. Durch das Prinzip, dass ich Sprache erst kodieren und dekodieren muss auf Empfängerseite dann schließlich und dass Sprache in Pakete verpackt wird, habe ich natürlich eine Latenz dabei. Es müssen natürlich erst ein paar Pakete beim Empfänger ankommen, damit diese zusammengepackt und schließlich als Sprache dekodiert werden können. Man hat im Wesentlichen gemerkt, dass bis maximal 150 Millisekunden so ein Gespräch noch als Gespräch geführt werden kann. Darüber hinaus wird es dann schwierig, weil man seinem Gegenüber ins Wort fällt, weil dieser noch nicht fertig war, obwohl man es noch nicht gehört hat. Man hat konkurrierenden Datenverkehr. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir nur noch eine Leitung für Netz und Voice haben. Das heißt, konkurrierender Datenverkehr muss an dieser Stelle natürlich auch priorisiert werden. Im Normalfall werden das natürlich die Sprache sein. Auf einen Download kann ich 2 bis 3 Sekunden länger warten, das ist kein Problem, aber bei einer Sprache macht sich ein Unterbrecher von 2 bis 3 Sekunden durchaus schon problematisch bemerkbar. Ich habe erweiterte und komfortablere Abhörmöglichkeiten, während ich im momentan leitungsgebundenen Telefonsystem meistens noch vor Ort irgendwie an die Leitung musste, sei es im Haus, an der Vermittlungsstelle, um Gespräche abzuhören, kann ich das Ganze hier eigentlich remote machen. Mit einem geschickten Sniffer an der entsprechenden Stelle angesetzt und ich kann die ganzen Gespräche abhören. Komme ich nachher noch mit drauf. Es ist natürlich eine erhöhte Bandbreite notwendig. Man schätzt ungefähr oder hat im Gebrauch ermittelt, dass für ein Voice-over-IP-Telefonat nach heutigem Standard in jede Richtung maximal 100 Kilobit pro Sekunde einzuplanen sind. Klingt erstmal nicht viel, erst recht, wenn man sich die Verbreitung von TDSL-Zugängen und Ähnlichem ansieht, aber für mobile Einrichtungen oder für Einrichtungen auf der grünen Wiese könnte das schon ein Problem darstellen. So, nicht zuletzt wird es keinen harten Übergang geben, falls es denn zu einem Übergang kommt. Die momentanen Voice-over-IP-Gespräche müssen letztendlich auch irgendwie ins alte Telefonsystem gelangen können und auch zurück. Es bringt mir nichts, wenn alle meine Bekannten kein Voice-over-IP haben und ich der Einzige bin, dann kann ich ohne diese Möglichkeit mit ihnen überhaupt nicht telefonieren. So, zur Technik. Wie gestaltet sich das Ganze erstmal prinzipiell? Wir haben Sender und Empfänger auf jeder Seite. Das dazwischen lassen wir mal kurz weg. Auf dem Sender wird über das Mikrofon im Hörer wird die analoge Sprache erfasst. Sie wird über den gewählten Kompressionsalgorithmus, der Kompressionsalgorithmus, auch Codec genannt, muss natürlich auf beiden Seiten gleich sein. Und hierbei entscheidet sich auch im Großen und Ganzen schon die notwendige Bandbreite. Je stärker der Algorithmus komprimiert, desto geringer die Bandbreite, desto geringer natürlich auch die Sprachqualität. Der digitalisierte Datenstrom wird in Pakete verpackt und wird ganz normal über IP-Netze, über die Protokolle auf IP-Netzen verschickt. Beim Empfänger sieht das Ganze dann entsprechend umgekehrt aus. Er empfängt die Pakete, fügt sie zusammen und kann mit dem vorher vereinbarten Algorithmus die Sprachdaten dekodieren und sie dann über die Hörmuschel dem Nutzer wieder zugänglich machen. Wie läuft das Ganze protokolltechnisch ab? Wir müssen an der Stelle unterscheiden, beziehungsweise hat es sich als sehr praktikabel erwiesen, das Ganze in zwei oder drei Stufen aufzuteilen. Zum einen die Signalisierung, das heißt, ich nehme Hörer ab, rufe jemanden an und bei dem klingelt es. Oder klingelt nicht, oder ist besetzt, oder was es alles gibt. An der Stelle gibt es bereits schon verschiedene Protokolle. H323 als relativ altes Protokoll hat es aber nie so richtig zum Durchbruch geschafft eigentlich. SIP als das Protokoll, was momentan der de facto Standard zu werden scheint. Es gibt noch wesentlich mehr Protokolle, IRX für die Software Asterisk, wem das was sagt, komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Und natürlich auch proprietäre Protokolle. Skype zum Beispiel wäre an dieser Stelle ein Kandidat. SIP an dieser Stelle, worauf ich näher eingehen möchte, dient im Wesentlichen zum Kommunikationsaufbau, nicht zur Kommunikation. Wir haben das schöne Schema hier am Rand. Ich habe leider keinen Lesepointer. Deswegen werde ich es erklären. Also wir haben die beiden Nutzer, Alice und Bob. Und in diesem Szenario, komme ich später auch noch drauf zu sprechen, ein SIP-Proxy in der Mitte. Alice möchte Bob anrufen. Das heißt, er schickt ein Invite, eine Einladung zum Gespräch, an seinen bekannten SIP-Proxy. Der SIP-Proxy schaut nach, unter welcher Adresse Bob zu erreichen ist, schickt die Einladung an Bob. Bei Bob klingelt das Telefon, sofern er denn angemeldet ist. Und in der Zwischenzeit bekommt Alice die Rückmeldung, dass versucht wird, das Telefonat aufzubauen. Wenn die Nachricht über das Klingeln dann schließlich den SIP-Proxy erreicht hat, wird das auch an Alice gemeldet. Alice hört dann letztendlich wie im normalen Telefonsystem das Freizeichen bzw. das Rufzeichen. Irgendwann, wenn Bob nicht verhindert ist, nimmt er natürlich auch den Hörer ab, wird somit ein OK senden, das OK wird weitergeleitet vom SIP-Proxy und das Gespräch ist an dieser Stelle mit der Bestätigung von Alice aufgebaut. Das ist der Signalisierungsvorgang. Mehr geschieht an dieser Stelle erstmal nicht. Sobald beide Kommunikationspartner sich also verständigt haben, telefonieren zu wollen, beginnt die weitere Stufe. An dieser Stufe werden RTP-Daten, das sind Streaming-Daten, ausgetauscht und diese Daten werden im Normalfall von Alice an Bob direkt versendet, ohne Umweg über den SIP-Proxy. Warum nenne ich jetzt hier nicht konkret die Sprachdaten? Natürlich werden momentan meistens Sprachdaten übertragen, aber Streaming-Daten können natürlich alles Mögliche sein. Können auch Videodaten sein. Es gibt bereits Geräte, die Videokonferenzen über SIP ermöglichen. Das dazu. Irgendwann sind die beiden mit dem Telefonat fertig. Einer von beiden legt den Hörer auf und sendet somit ein Bei an den anderen. Ich habe jetzt hier als dritten Punkt noch SDP stehen. SDP ist das Session Description Protokoll, das heißt, es beschreibt die Sitzung, Was gibt es da zu beschreiben? Nun ja, man müsste sich vorher auf einen gemeinsamen Kompressionsalgorithmus einigen, hatte ich vorhin genannt. Und man muss sich auf Transportprotokolle einigen. Es kann zum Beispiel sein, dass nicht nur RTP verwendet wird, es können auch andere Transportprotokolle verwendet werden an dieser Stelle. Das alles geschieht im SDP. Wie gestaltet sich das Ganze jetzt im Netz? SIP ist erstmal prinzipiell ein Klartextprotokoll. Es orientiert sich im Wesentlichen am Standard von E-Mail oder auch HTTP. Wir sehen hier in der ersten Zeile das Invite, das Schlüsselwort. Es gibt jede Menge solcher Schlüsselwörter, sind in den entsprechenden RFCs nachzulesen. Die wichtigen Sachen habe ich im Prinzip rot markiert. Wir haben also das Invite an den Zielnutzer. Wir haben das From, das heißt, von wem der Anruf kommt, ist an dieser Stelle auch wichtig, komme ich nachher noch kurz drauf. Und ansonsten wird über SIP noch mitgeteilt, wie die Nutzeragenten aussehen. Das heißt, ob ich mit einer Software komme, mit welcher Software oder vielleicht mit Telefon, das entscheidet letztendlich der Hersteller, was dort drin stehen kann. Darunter noch ein kleiner Auszug des Session Description Protokolls. In der ersten Zeile, beziehungsweise in der ersten Zeile, die hier dargestellt ist, sehen wir im Prinzip die Sendeadresse. Alice und Bob müssen natürlich gegeneinander sich bekannt machen, von welchen Hosts aus sie miteinander sprechen wollen, damit die Verbindung aufgebaut werden kann. Und wie ich vorhin schon erwähnte, ist hier in der zweiten dargestellten Zeile definiert, dass das Ganze eine Audioübertragung ist, dass das Ganze über RTP ablaufen soll. Und in den drei letzten Zeilen werden die Sprachcodecs ausgetauscht. Das funktioniert letztendlich so, dass einer von beiden zeigt, was er alles hat an Sprachcodecs. Der andere schaut, je nachdem, welche Priorität und welcher Codec bei ihm vorhanden ist, zu ihm passt. Und das Ganze wird miteinander abgestimmt. Zu den Szenarien. Wir hatten vorhin das schöne Diagramm, Alice, SIP-Proxy, Bob. Das Ganze kann natürlich auch ohne SIP-Proxy gehen. Das, so wie es hier dargestellt ist, ist der einfachste Fall. Wir haben drei Nutzer, die alle an einem gleichen IP-Netzwerk hängen und mit ihrem Rechner oder ihrem Voice-over-IP-Telefon online zu erreichen sind. Wenn so auf diese Art und Weise ein Telefonat aufgebaut werden soll, muss, wenn Alice Bob erreichen will, Alice natürlich wissen, unter welcher IP, unter welchem Hostnamen Bob zu erreichen ist. Bei statischen IPs kein Problem, aber der Großteil der Nutzer heute, die wahrscheinlich die Zielgruppe für Voice-over-IP sein werden, hat dynamische IPs. Nun kann ich mir nicht ständig dynamische IPs merken. Ich kann mir auch nicht eine ewig lange Liste merken von dünnen DNS-Einträgen, über die ich den Nutzer vielleicht erreichen kann. Und was passiert zum Beispiel, wenn der Nutzer offline ist, dann möchte ich entweder darüber eine Rückmeldung haben, ich möchte ihm vielleicht auch eine Nachricht hinterlassen können. Deswegen an dieser Stelle nicht ganz so praktisch, aber theoretisch machbar. An dieser Stelle kommt der vorhin bereits erwähnte Proxy-Server ins Spiel. Der Proxy-Server wird heute bei den üblichen Angeboten, die über die SIP als Voice-over-IP anbieten, vom Hersteller bzw. vom Provider, so ist besser gewählt, gestellt. Wir haben also einen Proxy-Server, an dem sich die drei Nutzer, die hier verzeichnet sind, anmelden. Sie haben dann also eine einheitliche Domain, das ist die Domain des Proxy-Servers, und haben einen eindeutigen Nutzername. Das heißt, über Nutzername at Domain des Proxy-Servers kann ich jeden dieser drei Nutzer erreichen. Der Proxy-Server kann letztendlich auch so konfiguriert werden, dass er Anrufbeantworter für die beiden spielt. Er kann so programmiert werden oder kann so eingestellt werden, dass er Anrufe weiterleitet an andere Proxy-Server zum Beispiel, wenn sich einer der Nutzer in einem anderen Netz befindet. Er kann allerdings auch das Ganze über einen zweiten Gateway in das normale Telefonnetz leiten. In diesem Fall wäre es so, dass an der Stelle des Gateways oder Proxy-Servers, das kommt je nach Software und Konfiguration drauf an, eine normale Telefonnummer, die für heute bekannt ist, hinterlegt wird. Und über diese Telefonnummer würde der Nutzer rausrufen und wäre auch unter dieser Telefonnummer aus dem normalen Netz erreichbar. So, ich hatte eben das Problem mit den Telefonnummern angesprochen. Wenn ich einen Nutzer erreichen möchte, der keine solche Telefonnummer hat, dann habe ich ein Problem mit meinem Voice-over-IP-Telefon. Ein normal, standard, übliches Telefon, wie es heute im Umlauf ist, hat mindestens 10 Tasten, auf denen die Ziffern 0 bis 9 verzeichnet sind. So, über diese Ziffern wird es natürlich ein bisschen schwierig, Nutzer@domain anzurufen. Man hat sich hier an dieser Stelle ein recht praktisches Protokoll oder recht praktisches Verfahren einfallen lassen, das sogenannte INUM, Telefon Number Mapping. Und das soll letztendlich dazu dienen, die Rufnummern in alphanumerische Ziele, habe ich das jetzt hier zusammengefasst, zu übersetzen. Wie es praktisch aussieht, sehen wir gleich noch. Man kann damit im Übrigen noch viel mehr machen, als einfach nur eine Rufnummer auf einen Hostnamen umzusetzen. Das Ganze gestaltet sich so, dass unter der Top-Level-Domain ARPA, unter der es verschiedene Second-Level-Domains gibt, In-Adress für die Reverse-Auflösung, IPv6 für die IPv6 Reverse-Auflösung, es eine zweite oder eine weitere Second-Level-Domain gibt, E164. Warum hat man gerade diesen Namen gewählt? Nun, E-164 ist im Prinzip die Kennziffer, die die ITU führt, um das ganze Rufnummernschema überhaupt abzubilden. So, unter dieser Second-Level-Domain wird es dann weitere Rufnummern geben, 94, eigentlich 49 für Deutschland, komme ich gleich noch drauf, warum das umgekehrt ist, 43 für Österreich, wenn ich mich richtig erinnere. Diese Subdomains werden dann an die entsprechenden Betreiber delegiert. Hier in Deutschland ist es momentan, wir befinden uns noch in einer Testphase, die DENIC, die 49 delegiert bekommen hat. Und über die DENIC müsste man sich dann auch mit der DENIC oder seinen Registraren müsste man sich dann auch arrangieren, wenn man darunter eine INUM-Domain haben möchte. Wie kommt man jetzt zu einer INUM-Domain? Zumindest rein rechnerisch. Ich habe meine klassische Rufnummer mit Ländervorwahl, Ortsvorwahl und schließlich meiner Rufnummer. Zuerst werden alle Nichtziffern, alle Zeichen entfernt, die keine Ziffern darstellen, plus, minus, die Nullen im Übrigen auch. Das Ganze wird umgedreht und zwischen jeder Ziffer ein Punkt gesetzt. Schließlich noch die Domain-Suffixe ran, damit das Ganze auch ordentlich erkennbar ist. Und im Wesentlichen habe ich meine INUM-Domain. Wir sehen an dieser Stelle eigentlich schon einen recht guten Vorteil. Ich kann eine Rufnummer delegieren und alle weiteren Subdomains kann der Nutzer bzw. der Domain-Server, der die Domain bekommen hat, selber verwalten. Er kann sich also darunter, wie das heute bereits bei Mehrgeräteanschlüssen oder bei Rufnummerdelegation möglich ist, kann er sich weitere Nebenstellen darunter einrichten. So, wie läuft das Ganze schematisch ab? Wir haben hier an dieser Stelle mein Fax, weil Telefon wissen wir nun im Prinzip, wie es funktioniert, aber wie sollte es mit anderen Geräten funktionieren? Wir haben ein Fax, das eine Rufnummer ein Fax schicken will. Es stellt zu erkennen, denke ich schon, ne? Es stellt eine DNS-Anfrage an den INUM-Server. Der INUM-Server liefert einen String zurück. Wie der String gebildet wird, kommen wir gleich noch drauf. Und in diesem Fall wäre das fax@denic.de. Das heißt, ich habe irgendwo anders dann wieder ein Faxgerät, was unter der IP-Adresse, die unter fax@denic.de liegt, erreichbar wäre. Die beiden Faxe kennen sich jetzt untereinander und die Daten können ausgetauscht werden. Wie geschieht das Ganze jetzt, dass dieser String, dieser alphanumerische String zurückgegeben wird? Die DNS-Records einer INUM-Domain sind sinnvollerweise NAPTA-Records. Komme ich gleich noch drauf, recht relativ kryptisch. Ich sage hier sinnvollerweise aus gutem Grund. Ich kann natürlich auch ein A-Record hinterlegen. Ich kann MX-Einträge hinterlegen. Allerdings bringt mir das nicht wirklich was, wenn ich eine E-Mail-Adresse kryptische Zeichenkette .orpa habe, die ich bekannt mache. Deswegen diese speziellen Records. Voll ausgesprochen Naming Authority Pointer Resource Records. Und diese enthalten letztendlich Regeln zur Umwandlung der Anfrage. Wie sieht das Ganze schematisch aus? Also ich habe zuerst den IN als Typ, den NRPDA als Eintrag. Dann kommen zwei Zahlenwerte, die im Wesentlichen auf die Priorität gemünzt sind. Ich kann auch für eine Enum-Domain mehrere Einträge hinterlegen. Für Sinn und Zweck komme ich gleich noch drauf. Dann den Typ. An dieser Stelle haben wir in der ersten Zeile SIP stehen, um auch einen SIP-Account ansprechen zu können. Und als letzten Wert einen regulären Ausdruck, der diesen alphanumerischen String, der gewünscht ist, zurückgibt. Prioritäten. Nun, ich kann natürlich auch mehrere Einträge hinterlegen, wie bereits erwähnt, so dass, falls der erste Eintrag nicht erreichbar ist, das zum nächsten geht. Ich kann Einträge verschiedenen Typs hinterlegen. Wir hatten in den Beispielen der Grafik vorher ein Faxgerät. Es macht nicht viel Sinn, wenn ich mit meinem Telefon ein Faxgerät anrufe. Das heißt, mein Telefon wird, wenn es so eine Anfrage stellt, sinnvollerweise Telefoneinträge auswerten, die es als Antwort zurückbekommt. So, das hatte ich bereits erwähnt, genau. Enum-basierende Anwendung, es müssen nicht nur Hardwaregeräte sein, es kann natürlich auch Software sein, erhält das Ergebnis und verwendet es nach bestem Können und Einstellungen. Zu Hardwaregeräten, die an dieser Stelle genannt werden sollten. Die im Prinzip erste Generation der Geräte waren ATA-Geräte. ATA steht für Analog Telefon Adapter. Und die ermöglichten es dem Nutzer, seine analogen Endgeräte, seine analogen Telefongeräte an das IP-Netz anzuschließen und über Voice-over-IP erreichbar zu sein. Sie sind auch heute noch relativ häufig verbreitet. Das ATA 186 von Cisco, eher schon ein Ausläufermodell, aber trotzdem noch weit verbreitet und funktioniert. Es gibt reine Voice-over-IP-Telefone für jeden Geldbeutel, angefangen mit der Grandstream-Serie, wo ich heute hier einen Vertreter da habe, können wir dann nachher auch gleich nochmal ausprobieren, bis hin zu, naja, quasi der Königsklasse von Cisco, die hier, wie vorhin erwähnt, auch schon Voice-over-IP über, beziehungsweise Videokonferenzen über Voice-over-IP ermöglichen. Es gibt, der Bedarf ist dafür durchaus da, schon Deckstationen, das heißt, ich kann meine ganz normalen Decktelefone, die momentan über das alte Telefonsystem erreichbar sind, kann ich über Voice-over-IP erreichbar machen, ohne dass ich an den Telefon selber etwas ändern muss. Es gibt sehr praktisch für den Endnutzer diese sogenannten eierlegenden Wollmilchsauen, das heißt DSL-Router, DSL ist relativ häufig verbreitet, mit Anschluss für normale Telefone, für das alte Telefonsystem, mit Anschluss für Telefone für Voice-over-IP, mit Fax und was es alles gibt. Fritzbox, Phone-DSL, hier der häufigste Vertreter. Und mein ganz persönlicher Favorit an dieser Stelle sind Mobiltelefone, die nicht nur über GSM oder UMTS, was es alles gibt, telefonieren können, sondern mittlerweile auch über Voice-over-IP. Und das, weil drahtgebunden bei mobilen Telefonen nicht viel Sinn macht und das Ganze dann auch über WLAN. Zur Software. Wir unterscheiden hier im Wesentlichen Client-Software, die die Voice-over-IP-Telefone Anwendung für den Nutzer nachbilden. Carphone, Linphone, Genome Meeting. Genome Meeting an dieser Stelle als Vertreter für H323, für das H323-Protokoll. Carphone und Linphone und noch eine ganze Menge mehr unterstützen das SIP-Protokoll. Server-Software, letztendlich muss ich ja meinen SIP-Proxy auch irgendwie betreiben. An dieser Stelle der SIP-Express-Router als relativ fähiges, sehr fähiges Produkt, Asterisk, wobei Asterisk seine Stärken schon wieder mehr in die Richtung TK-Anlage hat. Also Rufnummern, Telefon. Gespräch, Delegation, Halten, Makeln, was gibt's noch? Voicemail und das Ganze. So, SIPproxy.de, es gibt noch wesentlich mehr Server-Software, alle im Wesentlichen dazu da, die Gespräche zu handeln, weiterzuleiten. So, Das SER hatte ich mir mal ein klein wenig detaillierter angeschaut. Hier eine praktische Einführung zu geben, ist allerdings fast ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist sehr modularisiert. Ich kann also verschiedene Module, die auch von unterschiedlichen Entwicklern bereitgestellt werden, an den Expressrouter anbinden. Und nur um einen Auszug der interessantesten Module hier zu nennen, das Radius-Modul, um den SIP-Expressrouter auch abrechnungsfähig zu machen. Enum hatten wir bereits erwähnt, um das Ganze auch mit Enum-Rufnummern zu verwenden. Jabber als Instant Messenger und SMS als momentane Killer-Applikation. So, zum Ausblick. Zu den Einsatzszenarien. Nun gut, wir haben viel über Voice over IP gehört. Im praktischen Einsatz macht es sich noch nicht wirklich, oder ist es noch nicht wirklich so weit gediegen, dass ich letztendlich jeden Haushalt empfehlen kann, seinen normalen Telefonanschluss wegzuschmeißen und Voice over IP hinzustellen. Momentan ist es sehr praktisch für Firmenstrukturen, den Verbund von Außenstellen einer Firma, die sowieso schon über eine Standleitung verfügen. Diese können dann über Flatrates, je nachdem, wie die angeschlossenen ISPs das handeln können, ihre Voice-over-IP-Telefonate oder ihre Telefonate allgemein über Voice-over-IP handeln und somit auf das normale Telefonat, auf das normale Telefongespräch verzichten. Die Ergänzung oder bereits auch schon die Verdrängung von Telefonanlagen ist ein recht häufiger Anwendungsfall. Ich kann natürlich meine Büros schon mit Voice-over-IP-Telefon ausstatten. Ich kann meine Telefonanlage zum Beispiel als Asterisk, ein Asterisk hinstellen. Und im Wesentlichen kann ich damit eigentlich alles machen, was mit normalen TK-Anlagen möglich ist. Ja. Videotelefonie habe ich als dritten Punkt mit einem großen Fragezeichen versehen. Aus der Vergangenheit haben wir eigentlich gemerkt, dass Videotelefonie doch häufig mal hochgekommen ist, dann wieder in der Versenkung verschwunden. Meines Erachtens lag das daran, dass unterschiedliche Protokolle, die nicht schnell genug ihre Verwendung, ihren Standort gefunden haben, eingesetzt wurden. Jetzt mit der Möglichkeit von SIP haben wir ein Protokoll, was relativ weit verbreitet sein dürfte und dessen Verbreitung noch zunimmt. Und das auch die Möglichkeit bietet, Videotelefonie mitzuhandeln. Es gibt noch viele Schwachstellen im Moment. Viele Schwachstellen, für die auch noch nicht wirklich vielleicht eine Lösung vorliegt, die es aber auf jeden Fall zu bewältigen gilt, wenn man Voice-over-IP zum Standard machen möchte. Die Priorisierung von Voice-over-IP-Traffic ist dabei eigentlich Nonplusultra. Des Ganzen, ich muss auf allen Routern, die auf meinem Weg, auf dem Weg des Telefonates zu meinem Gegenüber stehen, muss ich die Möglichkeit gestalten, dass dort der Voice-over-IP-Traffic zuerst behandelt wird. Es gibt sogar Überlegungen dahin, komplett eigene Netze für Voice-over-IP zu installieren. Die Erreichbarkeit von Notfallrufnummern ist ein ganz entscheidendes Thema. Man stelle sich nur mal vor, www.heise.de wäre eine Notfallrufnummer, dann kann das Ganze ganz schnell nach hinten losgehen. Die Rückverfolgung, nun gut, die Rückverfolgung ist nicht nur für vielleicht für kriminalistisch agierende Nutzer ein Hindernis, sondern insbesondere in der Erreichbarkeit über Notfallrufnummern muss ich wissen, woher kommt der Notruf, wo erreiche ich den notleidenden Nutzer. Es sieht momentan so aus, bei Zipgate als relativ großen Provider für Voice-over-IP-Accounts, ich bekomme dort eine Ortsrufnummer, soweit meine Daten mit den Schufa-Daten übereinstimmen und bin dann überall unter dieser Ortsrufnummer über mein Voice-over-IP-Telefon erreichbar. In meinem Fall habe ich mir eine Chemnitzer Rufnummer zum Beispiel organisiert und überall auf der gesamten Welt, wo ich mein Telefon, was fertig konfiguriert ist, einstecke und wo mein Telefon Netz hat, bin ich unter meiner Chemnitzer Rufnummer erreichbar. Ist natürlich für die Rückverfolgung im Fall von Notfallrufnummern ein Horrorszenario. Also an der Stelle muss auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Es gibt bereits Überlegungen, eine eigene Vorwahl für VoiceOver IP zu installieren. DirectIP ist hier eigentlich recht fleißig hinterher, das Ganze auch entsprechend zu regulieren. Weitere Punkte sind Spam over Internet-Telefonie. Es gibt bereits schon ein eigenes Schlagwort dafür. Dadurch, dass ich die Voice-over-IP-internen-Telefonate sehr kostengünstig abbilden kann, bei SIPG zum Beispiel kostet mich ein netzinterner Anruf gar nichts, außer mein Traffic. Dadurch, dass das so kostengünstig ist, ist natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, dort Programme, Software zu installieren, die über feste Bandansagen, die auf der Festplatte gespeichert sind, Nutzer wahllos anruft und seine Bandansagen dort in den Hörer kippt. Sehr ärgerlich, wenn das zum Beispiel nachts geschieht. Ja, da muss man auf jeden Fall noch was tun. Es gibt verschiedene Ansätze. Der momentan wohl praktischste Ansatz ist einfach das Whitelisting von Nutzern, die mich anrufen können sollen. Tja, da werden wir sehen, was der Markt noch bringt. Die Regularien zur Rufnummernvergabe ist natürlich auch ein entscheidender Punkt, wenn das Ganze das alte Telefonsystem ablösen soll. Ich muss den Besitz meiner Rufnummer nachweisen, wenn ich die Rufnummer jetzt schon besitze und das Ganze dann als Enum-Domain zum Beispiel registrieren lassen möchte. Momentan, wie gesagt, befindet sich das noch in der Testphase. Es ist im Wesentlichen, oder bei den meisten Providern wird es so gehandhabt, dass dort über die letzte Rechnung, die letzte normale Telefonrechnung, der Nachweis erbracht wird, wem die Rufnummer wirklich gehört. Das Problem des geografischen Umzugs hatte ich bereits angesprochen. Ich kann unter einer Rufnummer auf der ganzen Welt erreichbar sein. Und nicht zuletzt die Sicherheit von Meta- und Nutzdaten, Metadaten, das, was im Wesentlichen die Signalisierung eines Anrufs betrifft, und Nutzdaten, das, was die eigentlichen Telefonate sind. Momentan sieht das Ganze so aus, selber schon ausprobiert, dass das Ganze alles im Klartext drüber läuft. Wir hatten vorhin das Format gesehen. Und wenn ich mich an meinem SIP-Proxy anmelde, dann geschieht das natürlich, damit ich entsprechend erkannt werde mit meinem Passwort. Und das Passwort, momentan geht es noch im Klartext drüber. Die Nutzdaten, die Gespräche im Großen und Ganzen, sind auch alle nicht verschlüsselt. Ich kann mich also an einem beliebigen Punkt zwischen zwei Telefonate hängen, dort den Verkehr abgreifen, die Pakete wieder zusammenfügen und habe wunderbare Daten von beiden Gesprächen. So, damit wäre ich schon fast am Ende meines Vortrages und erwarte im Wesentlichen eure Fragen.
Ja, danke für den Vortrag und halt, wie gesagt, jetzt noch Fragen stellen. Ja, fangen wir vorne an.
Fangen wir vorne an, ja.
Die erste Frage, gibt es einen vernünftigen Client für Mikrotelefonie unter Selbst oder Linux?
Habe ich persönlich noch nicht gesehen. Also die Frage war, ob es bereits einen vernünftigen Client für Videotelefonie unter Linux gibt. Habe ich momentan noch nicht gesehen. Gino Meeting kann Videotelefonie, allerdings über H323. Über SIP habe ich es noch nicht gesehen. Geht über SIP? Geht über Plugins, vermute ich dann. Hinkt. Soll werden. Gut, dann hat sich Gino Meeting an der Stelle schon mal dem de facto Standard eigentlich fast angeschlossen. Mal sehen, was draus wird. Wie bitte? Gut, also K-Phone ist wohl prinzipiell auch in der Lage, Videotelefonate zu handeln. K-Phone, K-Phone, ja.
Aber wenn ich jetzt H33 in meinem Internet habe, den Abteil ist,
Ja, gut, das habe ich vergessen zu erwähnen, hatte ich mir sogar noch mit aufgeschrieben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, insbesondere von Asterisk, die Signalisierungsprotokolle ineinander umzuwandeln. SIP in IRX, H323 in SIP und was man da machen möchte, was am praktischsten ist. Insbesondere auch sehr nützlich, weil SIP doch immer noch ein paar Probleme mit Firewalls hat. Gerade wenn das Netz dahinter genattet ist, dann ist das mit SIP oft schwierig. An der Stelle kann ich dann IRX nehmen von Asterisk was mit Firewalls oder mit genatteten Netzen fast gar keine Probleme hat. Für jeden Geldbeutel. Also das Gerät, so wie es hier vorne steht, kostet knapp 100 Euro und ich denke, da fängt es auch an. Mit Voice-over-IP-Telefon, also ATA-Adapter sind mitunter schon für weniger zu haben. Geht aber hoch bis vierstellige Beträge. Ja, da. Richtig. Wobei, warum gespoofte Adresse? Um nicht erkannt zu werden. Ja, natürlich. Du kannst natürlich auch über x-beliebige Rechner kannst du auch die Rechner direkt erreichen. Ja, das ist machbar. Also die Frage war, ob die Gespräche verschlüsselungsfähig sind. Prinzipiell sind sie verschlüsselungsfähig. Momentan sieht das Ganze aber so aus, dass die Gespräche aufgrund des Protokolls RTP dort als meist verwendetes Protokoll im Klartext übertragen werden. Das heißt, ja, an der Stelle ist es natürlich schwierig, die Gespräche verschlüsselt zu übertragen, weil wir müssen uns ja auch sehen, dass das Ganze über UDP läuft, das heißt, Pakete können auch verloren gehen. Mache ich das Ganze jetzt verschlüsselt, müsste ich dort auch entsprechenden Aufwand betreiben, dass das auf der Gegenseite auch wieder entsprechend entschlüsselt werden kann, selbst wenn Pakete verloren gegangen sind. Ja? Bei SIP prinzipiell tut es sich auch erstmal schwer. Es gibt aber die Möglichkeit, über den Proxy-Server zu telefonieren und der Proxy-Server ist natürlich nicht genattet an der Stelle. Und es gibt dort noch die Möglichkeit, sogenannter S-TAN-Server bietet ZipGate an, um aus genatteten Netzen erreichbar zu sein, beziehungsweise aus genatteten Netzen heraus telefonieren zu können. Ja, ist also bei ZIP machbar, wenn man zusätzliche Konfigurationen mit einbezieht. Genau, wenn ich den S-TAN-Server, so wie es bei ZipGate angeboten wird, benutze, dann muss ich das dem Router nicht mitteilen. Die offizielle IP wird automatisch ermittelt und wird dann auch als Gesprächspartner mitverwendet.
Hier oben am Rand wäre noch eine Frage erstmal, dann da oben.
Ich habe es praktisch noch nicht im Einsatz gesehen und habe auch bisher noch keine Server, mir sind noch keine Server untergekommen, die das unterstützen. Der erste Ansprechpunkt an dieser Stelle wäre wahrscheinlich, ich glaube, Pulver oder so ähnlich. Tut sich an dieser Stelle sehr stark hervor, ist ein sehr nutzerorientiertes Projekt, ist kein kommerzielles Projekt und ich denke, dort wird man, entweder ist man schon dabei, an solchen Stellen zu basteln oder man ist dort gern willkommen, als Entwickler dort mitzuarbeiten. Es gibt pulver.com als Internetseite, als Startseite. Und dort drüber werden auch SIP-Accounts angeboten. Das Ganze allerdings nur IP-Netz intern. Das heißt, es gibt dort keine Schnittstelle zum offiziellen Telefonnetz, weil dort natürlich auch wieder Kosten anfallen. Ist ein Service, ja. Stellt aber auch Server bereit. Ja. Genau.
Und jetzt oben.
Ja. Wie war der letzte Teil nochmal? Ja, prinzipiell ja. Es wird seitens ZipGate erkannt, wenn sich zwei Nutzer zum Beispiel eingeloggt haben. da gibt es dann ein Problem für den zweiten einloggenden Nutzer. Aber prinzipiell, es ist auch schon vorgekommen, ist das machbar. Das heißt, das Passwort, was ich natürlich auch mit abfangen kann, kann ich benutzen, um mich selber mit einem fremden SIPGate-Account oder mit einem fremden SIP-Account anzumelden und darüber zu telefonieren, kostenpflichtig ins normale Netz zu telefonieren und auch die Telefonate dafür entgegenzunehmen.
Ja, komm. Ich habe irgendwie Skype mal benutzt und das war aus einem genannten Netz heraus völlig problemlos, sodass mich ein bisschen erstaunt hat, was sind denn so die Protokollunterschiede zwischen Skype und SIP? Was machen die Skype-Leute so gut, dass das so einfach funktioniert?
Skype ist an dieser Stelle ein bisschen schwierig, weil es ein proprietäres Protokoll ist. Also ich habe dort keinen Einblick. Ich weiß nur, bei SIP ist es eben das Problem mit der offiziellen IP, mit den Direktverbindungen, die an dieser Stelle aufgebaut werden müssen. Kann ich zu Skype leider noch nichts weiter sagen.
So, hinten war jemand eher, dann hier vorne. Was denn?
Ohne Proxy-Server Dreierkonferenzen bei SIP. Wie bitte? Das vermute ich fast. Wobei, ist natürlich schwierig. Man hat ja nur einen Port. Also wenn man keinen SIP-Proxy hat, dann ist man über diesen Port 5060 UDP erreichbar. Weiß ich nicht. Ja, es müsste wahrscheinlich dann einfach vom Client gehandelt werden können. Solche Dreierkonferenzen. Das heißt, die Software muss es können. Ja.
Die kostenpflichtige Sache ist doch eigentlich nur dieses Signaling, dass die zwei sich im Prinzip finden.
Die kostenpflichtige Sache. Die kostenpflichtige Sache an der Stelle ist eigentlich nur ein Anruf ins Festnetz, weil dafür dann Gebühren der Festnetzbetreiber anfallen.
Und das heißt, wenn beide sozusagen eingewählt sind und den DNS unterstützen, brauche ich im Prinzip keine Kosten.
Richtig, dafür. Kostet, verursacht keine Extrakosten. Genau. Und dazu vielleicht noch anzumerken, um das Ganze noch ein bisschen zu promoten, die Telefonkosten ins Festnetz sind sehr günstig momentan. Also es fängt bei 1,8 Cent, glaube ich, an ins deutsche Festnetz und ja, bewegt sich dann in ausländische Festnetze in ähnlichen Bereichen. Machen wir nochmal. Naja, was heißt besondere Extras? Also ich habe ein Handy, was über WLAN erstmal ins Internet gehen kann, sage ich mal. Und das hat ein Voice-over-IP-Protokoll-Stack mit innen drin. Das heißt, ich kann im Prinzip über WLAN, ein normales Handy, was vielleicht über GSM wahrscheinlich momentan noch komfortabler ist, aber auch schon über Voice-over-IP ins WLAN benutzen.
So, dann gibt es davon noch eine
Frage. Das ist ein Handy von Siemens. Der Typ ist mir jetzt nicht ganz bekannt, vielleicht auf dem Bild zu erkennen. Jedenfalls von Siemens wird auch auf der CeBIT dieses Jahr eine große Rolle spielen, Voice over IP im Allgemeinen. Das ist ein Handy. Das ist als Handy. Steht das so da? Wie bitte? Also es ist zumindest als WLAN-Telefon unterschrieben worden. Vielleicht Produktgleichheit, Baugleichheit. Also er sagt gerade von Zeitzeug gibt es wohl ein Telefon, ein reines WLAN-Telefon, was dann SIP macht. Das macht dann also nichts anderes, kein GSM, kein nichts.
Wie sieht es aus, wenn ich diesen Faxdienst zum Beispiel nutzen will? Muss ich da bei den Voice-over-IP-Providern noch irgendwas Spezielles angeben oder kann ich es direkt nutzen? Weil ich habe es mal so ausprobiert, ich habe den Asterisk zu Hause, eine normale Telefonanlage mit dran angeschlossen. Wenn ich da versuche, mit einem Faxgerät rauszuwählen, kommt zwar die Verbindung zustande, aber ich kann keine Daten übertragen.
Sie haben im Prinzip versucht, von einer Software auf einem Rechner auf ein Faxgerät zu senden über Voice-over-IP.
Genau.
Ist nicht ganz das Szenario, so wie es hier dargestellt ist und ist wahrscheinlich an der Stelle einfach noch ein bisschen schwierig, weil auch verschiedene Paketlaufzeiten noch dann mit eine Rolle spielen. Also ich glaube, bei Fax sind die Zeiten, bevor ein Faxgerät antwortet, relativ knapp gesetzt. Und an der Stelle wird es wahrscheinlich bei VoiceOver IP momentan noch Probleme geben.
Von den Providern her ist es egal. Die schalten, sage ich mal, grundsätzlich, oder denen ist es egal, was über dieses SIP-Protokoll läuft nachher? Oder
denen ist es im Prinzip egal.
Ah, okay. Ja.
Also, sie stellen ja im Prinzip nur das Signaling bereit, das SIP. Das heißt, dass Nutzer sich untereinander erreichen können. Die RCP-Daten werden dann von den Nutzern gegenseitig ausgetauscht und gehen dann letztendlich nicht mehr über den Proxy.
Okay.
Und was das denn ist, das ist jetzt egal.
Okay, gut, Dankeschön. Weitere Fragen dann vielleicht persönlich dann noch?
Ja, das kriegen wir.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.